Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zum vorletzten Mal im Jahr 2025 zu einer neuen Folge hier bei uns an der Bar. Johannes, es geht schwer auf Weihnachten zu, aber wir haben natürlich noch nicht genug Podcast-Episoden aufgenommen in diesem Jahr.
Ja, also noch nicht genug, um das Jahr zu füllen.
Ja, genau.
Dann haben wir uns wieder zusammengefunden und sprechen wieder zu zweit über ein Thema, das ja uns wieder über die Wege gelaufen ist. Wir haben ja vor kurzem mal gesagt, die Winterzeit ist Zeit der Studien.
Ist die Studienzeit
für uns. Und wir haben uns wieder eine Studie zu Herzen genommen,
genau,
die vor kurzem veröffentlicht wurde, nämlich den Clean Hydrogen Compass vom Hydrogen Council.
Genau. Der Global Hydrogen Compass.
Okay, Global.
Ja, okay. Man kommt mit den Buzzwords ab und zu ein bisschen durcheinander. Genau. Da geht's mir auch so. Genau. Ja, jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin, Global Hydrogen Compass, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das ist auch richtig. Aber ihr habt natürlich von dieser Studienreihe des Hydrogen Council schon gehört, die wir ja eigentlich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch jedes Jahr eben halt schön vorgestellt haben in diesen Hydrogen Insights Report, der ja schon seit einigen Jahren vom Hydrogen Council zusammen mit McKinsey herausgegeben wird. Und jetzt ist im Endeffekt, das ist jetzt nicht ganz das Gleiche, wenn ich es richtig verstanden habe, aber eben dieser Global Hydrogen Compass, der da jetzt herausgegeben worden ist, wiederum vom Hydrogen Council und von McKinsey, der ist jetzt basiert auf dem Hydrogen Insights Report. Insofern könnte man jetzt vereinfacht vielleicht sagen, da hat sich einfach der Name geändert. Aber ansonsten haben wir es mit einem Update dieser ja schon immer sehr interessanten und sehr aussagekräftigen Studie zu tun.
Ja, genau. Worum geht es jetzt in der Studie? Natürlich um den gesamten Stand, Status der Wasserstoffwirtschaft mal zu umschreiben. Ein sehr umfassendes Ziel,
ja,
das dann natürlich so gut es geht adressiert wird. Natürlich mit einer sehr hohen Flughöhe. Aber das ist ja auch ziemlich wichtig, um einfach zu verstehen, wo passiert was,
ja,
wie entwickelt sich die Wasserstoffwirtschaft weiter.
Genau.
Und da muss man sagen, es ist interessant, wie sich ja die Entwicklung gerade mit diesen Investitionen gestaltet. Das war ja bisher immer das große Thema, auch in den letzten Podcast-Episoden, wo man immer gesagt hat, ja, es ist ein irrer Anstieg an Investitionsabsichtserklärungen.
Mhm.
Aber diese Final Investment Decision, wo es wirklich darum geht, das Geld dann auszugeben, das lässt immer auf sich warten. Und da muss man sagen, es wird besser.
Ja.
Inzwischen ist man bei 110 Milliarden US-Dollar, die diese Final Investment Decision erreicht haben. Und gleichzeitig reduziert sich halt diese Welle an Absichtserklärungen, wo man wirklich merkt, es fallen Projekte raus, die einfach im Hype mal schnell auf den Tisch gelegt wurden und wo man jetzt rausfindet, ja, das lohnt sich doch nicht so wirklich.
Ja, genau. Diese 110 Milliarden US-Dollar, die fließen in mehr als 500 Projekte, die eben, so wie du es gesagt hast, Johannes, jetzt entweder die FID so kurz oder lang hinter sich haben, die sich bereits im Bau befinden oder die vielleicht sogar schon in Betrieb sind. Und was mich da jetzt gleich überrascht hat, ist die Steigerung eben dieses Investitionsvolumens von Projekten, auch die jetzt wirklich realisiert werden. Eben der aktuelle Stand, eben wie gesagt 110 Milliarden, aber ein Anstieg um 35 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, ein Drittel von allen Investitionsentscheidungen ist jetzt im Laufe dieses Jahres eigentlich getroffen worden.
Mhm.
Und das ja in einem Jahr, in dem man ja gerne auch von einer Krise oder einer Talsohle spricht, wenn man vom Thema Wasserstoff spricht. Die Zahlen für die Investitionen, die scheinen erstmal was anderes zu bedeuten, Johannes.
Ja, genau. Es sieht wirklich schön aus. Es ist auch so eine schöne exponentielle Kurve,
ja,
wenn man sich den Graph anschaut. Man sagt, ja gut, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie dahin trickelt.
Die jetzt auch ewig so weitergehen wird sicherlich
mit dem exponentiellen
Wachstum.
Genau. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man da schon in seiner frühen Phase der Entwicklung zu sein scheint, wo es eher sich die Entwicklung beschleunigt, als dass es langsamer wird. Mhm. Und es ist auch interessant, dass ja 500 Projekte, die jetzt das Kapital ausmachen, es sind noch 1700 Wasserstoffprojekte sozusagen im Ankündigungsstatus, mhm. wo man noch nicht weiß, was damit passiert. Und interessanterweise denkt man sich ja, müssten ja viele, viele Projekte sterben, aber zumindest öffentlich gestorben sind nur 50 Projekte im letzten eineinhalb Jahren. Es gibt bestimmt so eine Dunkelziffer an Projekten, die einfach klammheimlich irgendwo versanden und wo nicht gesagt wird, was wirklich passiert.
Ja.
Aber das sind eigentlich schon quasi positive Entwicklungen, wenn man sagt, 500 Projekte finden Geld und 50 werden eingestampft.
Und 1500 sind noch im Planungsstatus. Das heißt, so insgesamt zusammengefasst, so ein Viertel eben halt von allem, was geplant ist, wird bisher auch tatsächlich verwirklicht und umgesetzt. Und auch da waren wir ja, wenn wir uns an das letzte Update bezüglich des Hydrogen Insights Reports aus dem Jahr 2024 erinnern, schon mal wesentlich niedriger. Ich glaube, da lagen wir ja eher im Bereich von so 10-12% von Projekten, die ein FID eben halt bekommen hatten. Hängt natürlich damit zusammen, dass natürlich auch Projekte gecancelt werden, logischerweise. Und das erhöht dann natürlich auch den Anteil der Projekte, die eben ein FID erreichen. Aber erhöht hat sich da auch insgesamt wirklich dieser Anteil an FID-Projekten. Das heißt, wer jetzt ein Projekt plant, vielleicht um das vereinfacht zu sagen, der hat eine verhältnismäßig viel größere und höhere Wahrscheinlichkeit, es auch wirklich umzusetzen, als es zum Beispiel noch vor 2 Jahren der Fall war.
Ja, genau. Wobei, wer heute aufs schnelle Geld aus ist, der plant ein AI-Projekt.
Gell? Ja, genau.
Das ändert sich, so ändert sich jetzt die Zeit.
Ja, genau.
Also man merkt schon, es wird quasi ernsthafter, es wird realer. Die Projektpipeline ändert sich in gewisser Weise von der Quantität Richtung Qualität. Und man merkt schon, dass viel genauer drauf geschaut wird, dass es auch funktioniert.
Ja, genau. Vielleicht noch die Frage, ja, wohin fließt dann das Geld? In welche Regionen auf der Welt? Und wenig überraschend, jetzt kann jeder mal einen Tipp abgeben, wer mit den Investitionen führend ist, welches Land? Zähl 5 Sekunden runter, 5, 4, 3, 2, 1 und die Überraschung führend ist.
Das ist nicht Europa.
Ja, genau. Nein, natürlich nicht. Mit Abstand die größte Summe investiert. Natürlich, das brauche ich ja schon eigentlich überhaupt nicht mehr sagen. Natürlich China mit einem Investitionsvolumen von 33 Milliarden US-Dollar mit relativ großem Abstand an der Spitze. Gefolgt, überraschend oder nicht überraschend, von Nordamerika mit einem Volumen von 23 Milliarden US-Dollar.
Ja. Wobei, da wäre es interessant, die Aufteilung zwischen USA und Kanada zu sehen, weil eigentlich denkt man sich ja schon, in den USA ist das aktuelle Klima jetzt nicht so wasserstoff-günstig, freundlich.
Ja, genau.
Aber das wird da jetzt nicht aufgeschlüsselt. Trotzdem ist es natürlich eine Überraschung, weil Amerika oder USA ist natürlich das Zugpferd in Nordamerika.
Ja.
Ich glaube nicht, dass Kanada jetzt ein Riesenteil ausmacht, dass die da mehr als die Hälfte da beitragen.
Ja, was natürlich schon erwähnt wird im Bericht und das ist natürlich wohl in den USA halt wirklich ein großer Anteil, ist das Thema eben halt blauer Wasserstoff, der im Endeffekt aus Erdgas hergestellt wird. Was ja vielleicht so ein bisschen auch das Zukunftsmodell in den USA eben halt sein wird. Man hat da relativ große Vorräte an fossilen Energieträgern, die man logischerweise halt potenziell in Wasserstoff verwandeln kann. Zum Beispiel über die Reformierung. Muss aber dazu natürlich das CCS dann abscheiden, sonst ist es ja im Endeffekt dann halt grauer Wasserstoff. Wenn man also zumindest eben halt blauen Wasserstoff haben möchte, ist das Thema Carbon Capture and Storage natürlich verbindlich. Und das ist natürlich ein Thema, was kostspielig ist. Und daraus ergibt sich wahrscheinlich dann auch diese hohe Summe an Investitionen, die jetzt in Nordamerika, speziell vielleicht in den USA, dann auch getätigt wird. In Kanada wird es eher Richtung grüner Wasserstoff gehen, eben wirklich dann mit Windkraft, mit Wasserkraft und so weiter. Wir haben ja da auch schon öfter über die Projekte in Neufundland und in Labrador berichtet, die da vorangetrieben werden. Insofern hier ein Unterschied, vielleicht, den man so ein bisschen machen muss zwischen USA und Kanada.
Genau. Und dann auf Rang 3 folgt Europa mit 19 Milliarden US-Dollar. Um das auch noch zu vervollständigen. Es kommt dann auch noch Indien und der Nahe Osten ziemlich kurz danach, was eigentlich auch fast überraschend ist. Oder zumindest mich hat es ein bisschen überrascht, dass die doch so stark mitspielen in dem Markt, die beiden Bereiche.
Ja. Ja, man hat in Indien jetzt extra auch erwähnt, eben tatsächlich auch, dass dort wohl die Herstellung von Ammoniak eben halt weltweit am günstigsten erfolgen kann. Hat natürlich verschiedene Faktoren, die dazu führen und nicht zuletzt natürlich auch die niedrigen Lohnkosten, wir wissen das alle. Aber ist natürlich potenziell eine starke Karte natürlich, die man da in Indien spielen kann. Die hat man dort offensichtlich auch erkannt. Wir wissen alle, Ammoniak hat den Vorteil, es lässt sich leicht speichern, leicht transportieren, weil es flüssig ist. Und wenn man das in Indien sozusagen halt super billig herstellen kann und die Chance hat, es zu sehr niedrigen Preisen, eben zum Beispiel per Schiff, nach Europa zu bekommen, hat man da natürlich ein gewaltiges Potenzial. Und man hat in Indien natürlich auch erkannt, dass die Europäer jetzt hungrig sind, hier solche Sachen eben halt, die Energiewende oder die Dekarbonisierung vorantreiben, zu bekommen und zu importieren. Und diese Chance, die möchte man natürlich nicht vorbeiziehen lassen in Indien.
Genau. Dann auf der anderen Seite, wenn man aber die Anzahl der Projekte anschaut, das hat mich auch ein bisschen überrascht, da einerseits führt natürlich Amerika mit China mit den Investmentvolumen. Andererseits teilt sich da dieses Investmentvolumen gerade auf 94 Projekte auf. Und dann in Europa, das da irgendwie auf Rang 3 kommt, da gibt es knapp 200 Projekte, die sich das Geld teilen. Also man sieht wirklich dann in China, auch in Amerika ist es stärker zentriert, wo das Geld landet, während in Europa ist es quasi natürlich wieder föderal organisiert über ganz Europa ausgeteilt in kleineren Projekten.
Ja, genau. Und ja auch Projekte mit verschiedenen Stufen, wo man vielleicht erstmal mit irgendwie einem kleinen Elektrolyseur mal anfängt und dann irgendwie in 10 Jahren noch vorhat, den zu vergrößern und dann vielleicht nochmal eine Ausbaustufe. Und dann auf der anderen Seite hat man vielleicht irgendein Ökosystem, wo dann irgendwie halt 10 Busse mal fahren und dann hat man vielleicht den Plan, in 10 Jahren halt nochmal vielleicht 10 Busse. Und das sind natürlich alles so Projekte, die in so einer Ausprägung wahrscheinlich in Indien, so natürlich in China gar nicht stattfinden, sondern da ist einfach die Größenordnung eine andere und auch die Strategie einfach eine andere. Und insofern ist das zwar sehr plakativ, sich das anzuschauen im Bericht, aber aus meiner Sicht jetzt wenig überraschend. In China ein hohes Investitionsvolumen in verhältnismäßig wenige Projekte, mit dementsprechend großem Volumen. In Europa ein wesentlich niedrigeres Investitionsvolumen, aber in wesentlich mehr Projekte. Das heißt, jedes Projekt ist wesentlich kleiner als ein Projekt in China.
Genau. Und wenn wir jetzt weitergehen Richtung Angebot, wie sieht es da aus, gerade von diesen Projekten? Das FID ist natürlich schön, aber das heißt ja noch nicht, dass es steht. Und da sieht man auch einen großen Gap im Prinzip, was heute fertig ist und was aber dann jetzt in den nächsten Jahren kommen soll. Da ist man nämlich heute bei gerade 1 Million Tonnen pro Jahr mit dem Großteil Low Carbon, also dem quasi blauen Wasserstoff oder grauen, wahrscheinlich hellgrau, je nachdem, wie das wirklich gemacht wird.
Gut, das funktioniert mit der CCS, genau.
Und nur 300.000 Tonnen pro Jahr an grünem Wasserstoff. Aber Der Plan sieht vor, dass das auf 6 Millionen Tonnen pro Jahr steigen soll für dann grünem Wasserstoff. Also wirklich fast, ja, oder nicht nur fast, verzwanzigfacht
ja.
soll sich das.
Ja, wobei das tatsächlich ja, glaube ich, da wird ja nicht von grünem Wasserstoff gesprochen, sondern explizit also von Clean Hydrogen.
Ja, das stimmt.
Von
ja.
daher wird dann natürlich der blaue Wasserstoff und wahrscheinlich auch türkiser Wasserstoff mit ja. reingerechnet. Insofern vielleicht auch so ein Learning oder schön zu sehen, man verabschiedet sich so ein bisschen von diesem Mantra hier des Grünen und bezeichnet mittlerweile jetzt auch eben halt blauen Wasserstoff und türkisen Wasserstoff als clean.
Genau. Und natürlich sollte es dann bis 2030 zum magischen Jahr nochmal höher werden.
Ja, genau.
Da redet man dann von 9 bis 14 Millionen Tonnen
ja.
an Wasserstoff an Angebot.
Ja.
Was halt auch, ja, man muss sagen, das ist in 4 Jahren eigentlich oder ja, eigentlich weniger als 4 Jahre.
Mhm.
Oder nein, doch genau, 4 Jahre, dann ist 1. Januar 2030.
Ja, dann aber flott, genau.
Genau. Also es sind ja auch große Investitionen, die sind nicht von heute auf morgen getätigt.
Ja, genau. Und die Erzeugungskapazität, die ist natürlich schön zu sehen und ist immer eine schöne Zahl und da kommen dann viele Millionen Tonnen raus. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, ja, wer kauft das Zeug dann am Ende? Und wer legt wirklich dann halt die Euros oder die Dollars oder die, ja, die Reals oder wie auch immer dann halt wirklich dann auf den Tisch? Und die Abnahmeseite, die ist, so steht es auch relativ klar adressiert in der Studie im Bericht, so ein bisschen das Sorgenkind. Das ist jetzt auch nichts Neues. Keine super bahnbrechende Erkenntnis. Aber die Nachfrageseite, die hinkt natürlich der Angebotsseite hinterher, was erstmal jetzt auch nicht schlimm ist. Aber es gibt ja immer so diese Zielmarke, ja, wenn ein Projekt geplant wird, wenn also sich ein Investor oder ein Unternehmen jetzt überlegt, ja, ich möchte eine Wasserstofferzeugung vor Ort hier aufbauen und ich möchte Wasserstoff dann anbieten und verkaufen, dann wäre es schon schön, wenn das Angebot zu, ja, vielleicht zu 2/3 oder 70% oder vielleicht 3/4 sogar eben mit Nachfrage tatsächlich auch gedeckt ist, wo man also dann auch Abnahmeverträge hat, zumindest für irgendwie halt 2/3 von dem erzeugten Wasserstoff. Mhm. Und das ist noch nicht so richtig der Fall. Also die Nachfrageseite, da gibt's verbindliche Abnahmen jetzt aktuell für 3,6 Millionen Tonnen pro Jahr. Wenn man das dann jetzt vergleicht mit dieser geplanten Erzeugungskapazität von 9 bis 14 Millionen Tonnen pro Jahr im Jahr 2030, sieht man, ja, also von 2/3 kann da nicht die Rede sein. Es wird schon so ein bisschen ein Ausblick gewagt, ja, also wenn eben halt politisch jetzt ein bisschen was hier geklärt wird und die Nachfrage entsprechend dann auch weiter steigt, wenn vielleicht Regelungen vereinfacht werden, dann könnte bis zum Jahr 2030 die Nachfrage auf bis zu 8 Megatonnen pro Jahr steigen und dann sieht es natürlich besser aus. Wenn man dann davon ausgeht, ja gut, die Erzeugung, die spielt so im Bereich von 9 bis 14 Millionen Tonnen und man hat eine Abnahme von 8 Millionen Tonnen, dann kommt man schon in diesen Range von 2/3 oder von 3/4.
Und es ist auch interessant, wo die Abnahme passiert im Moment und das ist wirklich zum Großteil in den ja existierenden Branchen, die sowieso Wasserstoff brauchen,
ja.
also Ammoniakherstellung und die Düngemittelindustrie und dann natürlich das ganze Thema Refining und Raffinerien, die eigentlich 70% zur bisherigen Abnahme oder 70% der Abnahme liefern. Und dann alles andere sind eigentlich fast schon Peanuts im Vergleich dazu.
Ja, genau.
Und dann irgendwie sagt, Road Mobility ist ganz wenig, ja. irgendwie 5% ist noch Stahlindustrie. Wobei, da ist natürlich die Hoffnung, dass gerade dieser Bereich dann auch noch steigt.
Ja, 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 genau. Ja, hast du noch irgendwelche Highlights, die wir jetzt hier in der Episode noch vorstellen sollten, Johannes? Ansonsten natürlich, wie immer, der Verweis auf die Shownotes, das ist ja klar.
Und ja.
Also, macht euch am besten selbst ein Bild, aber... Ja.
Was,
du hast noch was?
Ja, was ich noch habe, ist ein interessanter Punkt, ist gerade mit dieser Abnahme, wo man schon merkt und wo auch gesagt wird, diese ganzen Themen wie Pkw-Mobilität, dezentrale Wärmeversorgung und so, die treten extremst in den Hintergrund. Also zum Teil natürlich auch hoch kritisiert, dass es da bessere Varianten gibt, als Wasserstoff herzunehmen. Aber der Fokus ist jetzt wirklich auf die Anwendungen, die natürlich das größte Potenzial haben. Und das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, diese Aussage, ja gut, wenn Wasserstoff wirklich in den Raffinerien und in der Industrie genutzt wird, dann wird es in so einer großen Menge gebraucht und mit so niedrigen Preisen, dass dann quasi die Mobilität quasi von selber kommt.
Ja.
Und das scheint sich auch so ein bisschen durchzusetzen, dass das jetzt nicht forciert wird, sondern dass man wirklich mehr in die Industrie geht, wo man Wasserstoff halt wirklich braucht, wo man es nicht so einfach ersetzen kann durch Elektrifizierung. Und dann wird man sehen, ob sich die Pkw-Mobilität dann irgendwann noch ergibt, wie es dann mit Schwerlastverkehr aussieht,
ja,
wie es mit der Luftfahrt aussieht und E-Fuels.
Vielleicht auch, wie es mit der Bahn aussieht, wenn wir uns an die Folge von letzter Woche erinnern. Vielleicht gibt es da dann auch Erfolgsmeldungen oder mal wieder positivere Meldungen aus dem Bahnsektor zu vermelden, wenn sich das da in diese Richtung entwickelt, dass einfach der Wasserstoff dann sehr, sehr günstig irgendwann mal verfügbar ist.
Genau. Und dann, was ich auch noch interessant fand, die Infrastruktur wird auch erwähnt als ein wichtiger Erfolgsfaktor, weil die Aussage ist halt, nur wenn es eine richtige Infrastruktur gibt, dann kann es auch am Ende günstig sein und funktionieren. Und da braucht man halt Pipelines und Speicher.
Ja.
Im Prinzip, solange wir das nicht angehen und keine Pipelines haben und keine großen Speicher und Wasserstoff nur mit dem LKW durch die Gegend karren, so lang behindert man im Prinzip sich selber mit dem Aufbau von der Wasserstoffwirtschaft. Und ja, das ist jetzt keine neue Weisheit, eigentlich ist es klar. Aber es ist natürlich wieder so ein Punkt mit diesem Henne-Ei-Problem.
Ja.
Da muss halt irgendjemand vorangehen. Und das ist ja das, was die Bundesregierung auch macht, indem sie da dieses Hydrogen Backbone aufbaut, zum Beispiel in Deutschland. Aber es ist halt einfach wichtig als Grundlage, dass sich so ein Markt entwickelt.
Genau.
Genau.
Gut. Ja, ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir erwähnt. Da steht natürlich noch viel, viel mehr drin in dem Bericht. Aber wie immer finde ich wirklich halt super gut geschrieben. Man merkt, dass da einfach Profis am Werk sind, die nicht nur natürlich diesen Hydrogen Insights Report oder jetzt den Global Hydrogen Compass schon einige Male auf den Markt gebracht haben oder veröffentlicht haben, sondern die sich, glaube ich, allgemein mit der Form von solchen Studien gut auskennen. Insofern eine klare Empfehlung, hier sich den Bericht anzuschauen. Es gibt auch ein paar schöne Highlights von Projekten. Das sehe ich jetzt gerade, weil du es auf dem Bildschirm hast, ja. Johannes, ein Überblick über dieses NEOM-Projekt in Saudi-Arabien. Auch ein paar Spotlights auf Projekte in Frankreich. Es sind auch deutsche Projekte dabei. Insofern sehr, sehr lesenswert, wieder mal. Wir verlinken es euch wieder natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr vielleicht dann ja mal in den Weihnachtsferien eine Pause vom Essen oder von der Familie braucht, dann nehmt euch doch den Report zur Hand auf eurem iPad und setzt euch in einen gemütlichen Sessel und lest euch mal für 2 Stunden diesen Hydrogen Report durch.
Genau. Das ist das, was Martin an Weihnachten macht.
Ja, genau.
Genau. Ich lasse mich dann von Martin unterrichten, wenn es noch was Neues gibt. Aber wir wollen ja noch nicht zu sehr von Weihnachten reden. Ja, wir haben noch eine Folge nächste Woche und freuen uns, wenn ihr da wieder einschaltet. Wie gesagt, in den Shownotes, da findet ihr den Link zum Report oder auf unserer Webseite natürlich www.hydrogenbar.de und da könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten, wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare, Feedback habt.
Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder für die letzte Folge in diesem Jahr. Und dann wünschen wir euch im nächsten Jahr jetzt auch ganz offiziell eine schöne Weihnachtszeit und jetzt hier heute schon mal so vorab ein kleiner, schöner Weihnachtswunsch. Aber wie gesagt, wir hören uns in der nächsten Woche nochmal für unsere Jahresabschlussfolge. Macht's gut.
Ciao.